Ich erkenne Gegebenheiten, ich bejahe sie und ich will mit Gegebenheiten Neues gestalten. Das ist so dieser Dreischritt der Veränderung, und dieses Ich will ist festgemacht an Mazzucca, das ich in der Seelsorge oft benutze, um nicht die Vorstellung zu erwecken, Gebet würde wie eine Zauberformel, wie ein Spell wirken, wo die Leute so kommen und anders weggehen. Wir müssen auch mit uns selbst Geduld haben. So wie wir mit der Gemeinde Geduld brauchen, auch mit uns selbst. Und sagen, ich bin dran, aber ich bin noch nicht so weit. Petrus sagt, ihr seid nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold von dem sinnlosen Leben befreit worden, wie ihr es von euren Vorfahren übernommen habt. Er schreibt an Menschen, die sich aus dem Heidentum bekehrt haben. Wir sind Menschen, die sich zum Großteil aus einem Namenschristentum entschieden haben, dem Herrn zu folgen. Andere sind weder in der Gemeinde aufgewachsen und haben das festgemacht. Es ist unterschiedlich, aber wie auch immer, wir müssen Dinge, die nicht gut waren, nicht übernehmen. Wir sind befreit. Wir sind aber befreit durch Jesus und zu einem anderen Lebensstil. Ich möchte noch die Psyche eines Menschen aufzeigen, der mit sich selbst im Reinen sind. Es gibt ja die Leute, die haben mit sich kein Problem, mit anderen auch nicht. Es ist alles gleichgültig. Wo alles gleichgültig ist, ist jemand gleichgültig. Oder er lebt in einer Seifenblase. Ego ist ein eigennütziger, auf den eigenen Vorteil bedachter Mensch. Ich-bezogen, selbstbezogen, selbstsüchtig. Ich-süchtig. Umgangssprachlich Egomane, Egozentriker, Egomanin, Egozentrikerin. Menschen, die sagen, ich weiß nicht, was du hast, und die gar keine Notwendigkeit sehen, sich zu verändern. Das sind Leute, die gegenüber jeglicher Veränderung resistent bleiben. Leider gibt es auch die alten Brüder oder Schwestern, die verbohrt, vernarrt sind, die nicht mehr verändern, sich verändern lassen. Resistenz ist, ich habe abgeschlossen. Ich bemerke diese Gefahr immer auch bei mir, weil mit dem Älterwerden geht etwas einher, was natürlich ist, aber was natürlich ist, ist nicht immer geistlich. Wir brauchen Gewohntes. Wir brauchen Dinge, die so ablaufen, wie wir es gewohnt sind. Sie geben uns Sicherheit. Und ich merke, ich suche mir immer wieder das Gewohnte. Ich bin ständig unterwegs. Und wenn ich auf einer Freizeit bin, ertappe ich mich, dass ich mich immer an denselben Platz setze. Ne? Aber es ist nur ein Ausdruck für Traditionen. Solche Menschen sind nicht böse, sie sind auch nicht größere Sünder. Es sind Menschen, die das Gewohnte suchen und darin ihre Sicherheit haben, aber nicht mehr reflektieren. Ist es eigentlich noch notwendig? Brauchen wir es noch, um wirksam zu sein? Ne? Wir werden wahnsinnig aufgebracht über die Traditionen und über die Dinge anderer, wenn wir nicht reflektieren, dass wir selbst im gleichen Boot sitzen, unsere Persönlichkeit. Ne? Und älter werden bietet die Chance, weise zu werden, weil wir die Dinge reflektieren. Als junger Mensch tut man das nicht. Manchmal sind es meine Kinder, die mir schmerzhaft vor Schienbein treten, meine Nichtchristen. Ja. Als meine Tochter kürzlich sagte, du betest am Tisch auch immer dasselbe, dachte ich, recht hat sie, nicht wahr? Da fällt mir nichts mehr ein. Naja, ich verteidigte mich noch, ich sagte, ich kann das Rad nicht jeden Tag neu erfinden, aber es blieb haften. Und immer wenn ich bete, denke ich daran, nicht wahr? Oder ich habe Sauformulierungen, die sind einfach daneben. Ich merke das gar nicht mehr. Wir hatten jetzt eine Familienwoche, es war wunderbar anstrengend, weil 12, 15 Leute und einen Hut zu bekommen, ist schlimmer als einen Sack Flöhe zusammenzuhalten. Aber es hat Spaß gemacht aber es ist gut, wenn das auch wieder ein Ende hat. Auf jeden Fall hat eine meiner Töchter dann auch, nein, es ist dieselbe Tochter, hat gesagt, wie betest du denn? Ich lege dir XY hin. Und sag ich, ja, wieso lege ich denn hin? Und so. Ist mir gar nicht mehr aufgefallen. Ja. Ja. Und, ja, ist. Oder ich bringe ihn, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich mal reflektiert. Ist mir gar nicht mehr aufgefallen. Ne? Und eine Gemeinde, die ihre Tradition hat, der fällt das nicht mehr auf. Von daher liegt für eine Gemeinde die Chance darin, einen Externen kommen zu lassen, Gemeindeberater zum Beispiel, oder mal einen Referent einzuladen, das muss man ja nicht nochmal, aber weil es so schmerzt, aber einfach mal Dinge sagen lassen und kann man drüber nachdenken. Wenn man ihn nicht kommen lässt, bleibt man im eigenen Saft. Ne? Das geht mir so. Wenn ich nicht mit Nichtchristen zusammenkomme, spiegeln sie mir nicht meine frömmelnde Sprache und ich bleibe dabei. Aber so habe ich die Chance, sie zu verändern und so. Die Psyche des Egozentrikers sagt, nein, so wie ich das mache, ist richtig. Und wir glauben ja oft, die Wahrheit gepachtet zu haben. Aber wichtig ist, dass wir unsere schwachen Persönlichkeitsmerkmale nicht ausgrenzen. Meine erste Reaktion, zumindest bei meiner ersten Frau, war, das ist doch gar nicht so. Es war aber doch so, nicht wahr? Aber erst mal dagegen, weil es verletzt. Und ist doch gar nicht wahr oder so. Doch, es ist wahr, sonst hätte sie es ja nicht gesagt. Ne? Oder vorhin sprach mich jemand an und sagte, hey, als der den Arm um dich legte und so. Ja, ich gab im Gespräch dann so, ja, zuallererst hätte ich ihn um den Hals fassen können, aber es war nur ein Impuls und dann merkte ich, er hat doch recht. Und ich habe ihm das auch erst am nächsten Tag gesagt, erst musste der Adrenalinspiegel runterkommen, nicht wahr? Es gefällt uns nicht, wenn wir korrigiert werden. Wir wollen das nicht. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, wir freuen uns über ihre Kritik. Ich freue mich gar nicht, ich will sie gar nicht hören. Ne? Die sind dann besser drauf als ich, aber ich will es nicht hören. Ich will Streicheleinheit, will, das hast du gut gemacht, aber Kritik bitte schön nicht. Ne? Und so. Aber sie ist so notwendig. Und Gemeinde ist kein Ponyhof, wo wir uns streicheln. Ne? Ja, Gemeinde ist dazu da, damit wir uns helfen. Auf der Beerdigung, Gründonnerstag, hat ein Mann die Beerdigungsansprache getroffen nach dem Motto, Herr, du hast sie in meine Hände gegeben. Der hat nicht wieder aufgehört zu reden. Da ging schon einer unruhig auf, die Zeit war abgelaufen und er redete immer noch und immer noch und immer. Ja, was er sagte, war gut, aber es war zu lang. Ich habe nachher gesagt, das, was sie sagten, war gut, er war wegweisend, er strahlte. Aber ich sage, es war ein Ticken zu lang, kürzer wäre besser. Er hat sich abgedreht, hat mich nicht mehr angeschaut, wollte nichts mehr mit mir zu tun haben. Und dann dachte ich, ach, da guck hin. Ne? Eitelkeit. Ich kenne die ja, sonst wüsste ich nicht, warum er so reagiert. Aber ja, man wird nie alt genug, um noch die gleichen Fehler zu machen. Aber wir müssen sie nicht machen. Wir sind nicht darauf festgelegt. Gnade bedeutet, wir sind zum Sieg bestimmt. Wir sind zur Veränderung bestimmt. Wir können sie abweisen, weil wir beleidigt sind. Oder wir können sie annehmen, obwohl es schmerzt. Und klar macht uns das keine Freude. Wo wir Persönlichkeitsanteile, Unerlöste ausgrenzen, können wir sie nicht integrieren, können wir an ihnen nicht arbeiten. Stellen wir in Abrede, dass das tatsächlich Teil unserer Persönlichkeit ist. Aber es ist so. Und wenn Menschen sie bemerken, haben sie sie an uns bemerkt. Wo ich aber sage, ja, ich merke, dass ich das Maß nicht kenne beim Essen, beim Trinken, beim Reden, dann kann ich daran arbeiten. Wo immer ich sage, ist nicht so, das empfindet er, dann sein Problem, dann habe ich die Chance verpasst, mich verändern zu lassen. Es braucht eine gesunde Balance zwischen allen Charakteraspekten. Auch bei dem, der kritisiert. Wenn wir kritisieren, sollten wir immer sagen, wie kannst du das denn besser machen? Oder Menschen auch sagen, was er gut gemacht hat. Und dann sagen, darf ich dir aber auch mal etwas sagen, was mich ein wenig stört? Oder so, der Ton macht ja oft die Musik, ne? Dann wird er das eher annehmen. Aber auch bei uns, die wir es hören, eine gesunde Balance. Jemand, der immer nur Erfolg hat, jemandem, dem alles gelingt, steht in der Gefahr, überheblich zu werden, selbstsicher. Und darum sind Menschen, die uns da mal rausholen, so wichtig für uns. Es gibt Gemeindegründer, es gibt Werksgründer, Pioniertypen, die Großartiges geschaffen haben und die aber im Alter mit dem Hintern wieder umgestoßen haben, was sie mit den Händen geschaffen haben. Das tut weh. Und ich habe Achtung vor allen, die abtreten, solange sie eine Sache gut machen. Ich habe den hochgelobten Heinrich Kemner in Grelingen bewundert, was der geschaffen hat in seinem Leben. Aber er hat einen Zeitpunkt verpasst, Verantwortung aus den Händen zu geben. Und er war später für das Werk eine derartige Belastung, dass das in der Entwicklung ziemlich runterging. Das war mir eine Warnung. Und ich sagte mir in meinem Berufsleben, hör mit Dingen auf, solange du sie gut machst. Und nicht erst, wenn die Leute die Augen nach oben drehen, der schon wieder, nicht wahr? Es ist immer ein Stück Sterben, aber es ist ein notwendiges Sterben. Ich habe mit Jugendarbeit aufgehört, als ich meine ersten Schoten erlebt habe, die ich gebracht habe. Ich konnte nämlich den Volleyball nicht vom Basketball unterscheiden. Und ich merkte, hey, du bist nicht mehr drin, auch mit der Musik und so. Muss ich ja auch gar nicht. Muss ich nicht. Manches hat seine Zeit und dann ist es ist zu Ende. Und da habe ich auch meine Arbeitsschwerpunkte immer wieder überprüft, ist es noch dran. Als meine Frau Johanna starb, habe ich bis dahin Glossen geschrieben, auf die Leute mich immer wieder ansprachen. Witzige Artikel. Es war immer das Erste, was die Leute ansprachen. Natürlich hat das mein Ego gestärkt. Aber dann kam ich in die Phase der tiefen Trauer und ich merkte, jetzt ist der Zeitpunkt auszusteigen, zumal ich gemerkt habe, da wächst nichts mehr nach, da kommt kein Stoff mehr. Es war für mich nochmal ein Sterben, aber ich bin heute froh, aufgehört zu haben, solange die Leute mich gelobt haben. Auch Gnade von Gott, dass wir das erkennen oder uns sagen lassen. Ich habe Strandmission gemacht, über 13 Jahre. Mit 5 Kindern hatte ich eine große Bandbreite und ich wusste dann noch damals Benjamin Blümchen und was alles dran war und dann wusste ich es nicht mehr. Jetzt als Opa lerne ich das wieder. Jetzt könnte ich vielleicht wieder Strandmission machen, aber jetzt bin ich vielleicht nicht mehr fit genug oder so. Es hat alles seine Zeit. Der Egozentriker erkennt sie nicht. Er macht weiter bis zum Umfallen und hört nicht auf. Der in der Selbstkritik steht, der sich korrigieren lässt, sagt, ja, jetzt ist es Zeit, ich anerkenne das. Ich möchte uns einfach Mut machen. Wir verlieren, ganz klar, es schmerzt, aber wir werden noch mehr gewinnen. Vor allen Dingen werden wir Vorbilder sein für Menschen, die dann sehen, dass wir die Balance finden, und wir werden ja oft kopiert. Bei Philipper 2, Vers 4 ist irgendwas falsch, darum habe ich es blau abgedruckt. Ja, so ist es. Ich habe geschrieben, denkt nicht an euer eigenes Wohl. Das würden die Moralisten behaupten. Ne? Die Leute, die so demütig tun, die Leute, die sich selbst und andere überfordern, die gibt es. Und sie unterlegen es mit Frömmigkeit. Es ist falsche Frömmigkeit, es ist geheuchelte Frömmigkeit. Es ist eine Frömmigkeit, die nicht biblisch ist. Denkt nicht an euer eigenes Wohl, heißt in Wirklichkeit, denkt nicht nur, aber denkt auch. Ne? Das impliziert das. Diese gespielte Demut ist Ausdruck ganz großen Hochmuts. Ne? Wo die Leute sagen, da schaut mich an, Demut in Person. Nicht wahr? Ich könnte Bücher schreiben über Demut. Ich sage, Demut gilt nur, wenn sie gesehen wird. Ne? Wenn sie niemand sieht, wozu braucht man demütig sein? Aus Spaß. Ne? Aus Spaß. Ich mache den Spaß gerne bei Freizeiten mit Buffet. Da gibt es Leute, die so viel drauf nehmen, dann reicht es nicht für andere. Mit einem kleinen Spaß kann man sie dann besser korrigieren und sagt, hey, lasst noch ein bisschen Porzellan ziehen und alle werden euch bewundern. Man kann mit Humor ganz vieles kritisieren, die Leute lachen und dann schiebt man ihnen die Wahrheit rein, ne, in den geöffneten Mund. Wenn man aber mit diesem hier kommt, werden sie sich sofort blockieren. Ne. Wie oft kommen Freizeitteilnehmer an meinem Tisch vorbei mit ihrem Teller und sagen, siehst du, ich sage, hey, die Selbstdisziplin in Person, ich bewundere dich, das wollen sie hören, und dann geht sie weiter. Ja, so, ein bisschen Spaß. Korrektur sollte auch menschengerecht sein und nicht immer von oben herab. Die Bibel ist nicht ein Buch von Moralisten für Moralisten, so wird sie oft angesehen, weil wir uns so benehmen, sondern sie ist ein Buch, die uns beschreibt, wie wir sind. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, aber denkt bitte dran. Denn wenn ihr euch liebt, könnt ihr auch andere lieben. Das ist die biblische Ausgeglichenheit. Alles andere ist Religion, ist überhöht, ist nicht so bekömmlich. Es gibt Hindernisse zur eigenen Aussöhnung. Dazu gehören die Gefühlsfallen. Gefühle müssen immer von der Vernunft überprüft werden und des Willens überprüfbar sein. Dr. James Dobson, die schreibt das in seinem Buch über die Macht der Gefühle. Unsere Gefühle führen uns oft in die Irre. Wir werden immer wieder entdecken, dass wir in kritischen Situationen versagen. Statt es zu leugnen, ist es besser zu sagen, es ist so. Weil dann können wir etwas verändern. Unsere Gefühle sind da kein guter Gradmesser. Wir müssen da immer wieder ran an die Bibel oder in die Gemeinschaft uns reflektieren lassen. Ich hatte in meinen fast 40 Jahren Dienst zwei Freizeiten, die ziemlich daneben gingen. Eine Freizeit war in Rom, 10 Tage, 12 Missgeschicke, an jedem Tag eins und noch eins dazu. Das fing damit an, dass wir an der Ankunft nicht abgeholt wurden, da war kein Mensch da. Es ging weiter über schlechte Planung und es war zum Schreien. Und als am letzten Tag schon wieder etwas kam, die Leute fragten nämlich, du, es ist so viel falsch gelaufen, werden wir das Kolosseum besichtigen? Es ist nicht schlimm, wenn wir es nicht besichtigen, dann werden wir am freien Tag reingehen. Ich sage, es ist so viel schief gelaufen, ich rufe an. Hallo, ist das Kolosseum bei unserem Programm drin? Ja, natürlich. Es war nicht drin. Wir waren schon zu den Katakomben gefahren worden, konnten aber nicht rein, denn im Vertrag stand nur zu den Katakomben, aber nicht rein. Auf die Spitzfindigkeit wäre ich nie gekommen und so. Ne? Dann musste ich von jedem 5 Euro einsammeln und die sagen, kennst du dein Programm nicht? Also es war zum Schreien. Und am letzten Tag, als das mit dem Kolosseum, die sagten, kommt noch das Kolosseum? Nein, nein, kommt nicht. Da haben die mir den Kopf runtergemacht. Ne? Zu Recht, klar. Nun, ich habe mich von der Gruppe getrennt, bin zurück zum Hotel, bin an einem Lebensmittelgeschäft vorbei, großes Geschäft, kam in die Getränkeabteilung, sah Bier dort stehen. Ich schaute dorthin, ein Bier hatte die Marke Seelentröste. Das ist mir direkt in die Augen. Ich habe mir 2 Flaschen geschnappt und bin Richtung Kasse und sagte mir, so, du schüttest dir jetzt das Bier hinter die Binde, legst dich bewusstlos aufs Bett und wachst erst wieder auf, wenn du ausgeschlafen bist. Bis ich an der Kasse war, meldete sich der Heilige Geist und sagte, Ralf, so nicht. Ne? Der Heilige Geist war so deutlich und so stark, dass ich zurückgegangen bin, die Flaschen hingestellt und sagte, Herr, ich werde das anders lösen. Ich bin dann nach Hause ins Hotel, habe ein Blatt Papier genommen und habe reflektiert, was war meine Schuld, was war was anderes, habe darüber gebetet. Warum erzähle ich das? Weil Anfechtung was völlig Normales ist. Anfechtung überwinden ist geistlich. Ne? Dass wir angefochten werden, mit den Augen, mit den Gedanken, mit dem, was wir hören und so, ist völlig normal. Dann können wir nicht entweichen. Die Entscheidung treffen wir. Wenn wir unseren Gefühlen folgen, werden wir versagen. Wenn wir uns nicht entscheiden, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, werden wir scheitern. Aber wir sind zum Sieg bestimmt. Und darum müssen wir Gefühle überprüfen. Und überprüfen lassen. James Dobson sagt, Gefühle müssen immer von Instanzen der Vernunft und des Willens überprüfbar sein. Vernunft und Wille sagte, in meiner Kernfamilie haben sie Probleme immer mit Alkohol gelöst. Und die Vernunft sagte, wenn du das machst, stehst du genau in der Tradition, die du ablehnst. Ne? So, genau. Diese Überprüfbarkeit ist für diejenigen von uns, die sich Christen nennen, doppelt wichtig. Wenn wir auf der geistlichen Pilgerfahrt unseres Lebens Schiffbruch erleiden, so ist es wahrscheinlich, dass negative Gefühle bei diesem Rückschlag eine besonders wichtige Rolle spielen werden. Sind wir Menschen, die unseren Gefühlen folgen? Oder Worten der Bibel oder dem Drängen des Heiligen Geistes? Ich habe mal bei einem Buffet einer Frau gegenüber gestanden, kam in Smalltalk, fragte, haben Sie Kinder? Sie sagte, gehabt, und wendete den Blick runter. Oh, ich sage, würden Sie sich zu mir setzen und darüber erzählen? Sie mochte es. Und dann während des Gesprächs sagte sie, und ich habe meine Tochter umgebracht. Wie, sage ich. Hat sie mir erzählt, dass ihre Tochter zur Konfirmation ein Fahrrad geschenkt hat? Mit diesem Fahrrad ist die Tochter der Woche später tödlich verunglückt. Ne? Ich sagte der Frau, sie haben ihre Tochter nicht umgebracht, sie haben ihr nur ein Fahrrad geschenkt. Sie war mit keinem Argument zu überzeugen, dass sie keine Mörderin ist. Und dann sagte ich, okay, wenn sie davon überzeugt sind, dann bringen wir ihre Gefühle vor Gott. Und dann habe ich mit ihr vor Gott gebetet und Gott um Vergebung gebeten für diese Gefühle. Diese Gefühle waren subjektiv und die waren verhaftet im Inneren dieser Frau über Jahrzehnte. Sie hat sie nicht ablegen können. Aber mit Gottes Hilfe hat sie auch für ihre Gefühle und für ihr subjektives Empfinden Entlastung bekommen. Es gibt Dinge in meinem Leben, die bleiben mein Leben lang Wunden. Das sind Narben, die ertrage ich, die habe ich. Und sie kommen immer wieder. Und mein Gefühl sagt, aber du bist trotzdem schuld, das. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Aber an solchen Stellen hilft mir, und wenn unser Herz uns verdammt, ist Gott doch größer, nicht wahr? Und dann entscheide ich mich. Ich entscheide mich dafür, das Wort der Bibel verbindlich zu nehmen und meine Gefühle darunter zu stellen. Anders geht es nicht. Aber es ist eine Entscheidung, die wir treffen. Wir werden Narben haben, die immer und immer wieder schmerzen. Das gehört zu diesem Leben. Aber wir sind nicht dazu bestimmt, unser Leben lang Opfer zu bleiben. Egal. Manche sind schon in ihrer Kindheit verletzt worden, andere durch Scheitern und so. All das sind Narben, die müssen wir nicht leugnen, aber damit umgehen, indem wir uns diese Gnade zukommen lassen vom Herrn. Er vergibt. Es gibt nichts, was er nicht vergibt. Wir können nie tiefer fallen als in seine Hand. Das ist Leben aus der Gnade. Ich komme zum Schluss. Es gibt Hindernisse zur inneren Aussöhnung. Mark Twain sagte, das Leben besteht aus einer Widerwärtigkeit nach der anderen. Hat er recht. Ich liebe Mark Twain. Ja. Ist es nicht bemerkenswert, schreibt dieser Arzt Macmillan, dass Kümmernisse bei einem Menschen Krankheit verursachen, bei anderem Charakter und Reife fördern können? Woran liegt das? Polieren ist für den Gegenstand, der geschliffen wird, kein angenehmer Vorgang. Jeder Edelstein hat es nötig, diesen Prozess durchzumachen. Wir bewundern das Endprodukt, aber zittern vor dem Vorgang. Ein Mensch kann durch eine Träne weitersehen als durch ein Fernrohr. Der ist dran schuld, dass ich mich nicht entfalten kann. Nein, Gott hat uns mit Menschen zusammengestellt, die für uns wie Schleifsteine wirken. Aber dadurch werden wir reif. Wenn wir ständig mit einer nörgelnden Person zusammen sind, werden wir an einer anderen Stelle stark. Wir werden zu Ermutigern, weil wir immer gegenhalten müssen. Wenn wir mit Menschen zusammen sind, die ständig Angst um die Altersversorgung haben, werden wir zu Ermutigern, die dazu ermutigen, aus dem Versorgen Gottes zu leben und so weiter. Nichts in unserem Leben ist Zufall und wir sind nicht Menschen, die einem blinden Geschick, dem Lauf der Sterne oder sonst irgendeinem Humbug unterlegen. Wir sind Menschen, die unter der souveränen Hand Gottes reif werden können. Und dazu brauchen wir Mut zur Lücke. Versagen gehört zum Veränderungsprozess. Die Lücke zwischen Realität, sie wird immer da sein, schreibt Dr. Henry Cloud. Und diese Lücke ist immer beides, Defizit und Chance. Wenn ich es positiv angehe, kann ich sagen, ich kann alles noch reifer, ich kann also noch reifer und stärker werden. Unsere Defizite zeigen sich fast logisch oder genau an den Stellen, wo es in unserem Leben zu Problemen kommt. Zum Auswendiglernen gehört das Vergessen. Das gehört, ist ein Prozess. Wir lernen den Text auswendig, die Synapsen verbinden sich, hören wir auf, geht sie auseinander. Wir vergessen es wieder und wir lernen wieder. Und wo das immer und immer wieder geschieht, sagen sich die Synapsen, hey, das ist ein Weg, den er immer wieder denkt, wir bleiben einfach zusammen, das ist rationeller. Ne? Und so verändern wir uns. Und versagen auch, wir lernen daraus und gehen es anders an. Genau, Kinder, die laufen, lernen, stehen auch wieder auf. Mein Lebensmotto steht in Sprüche 24, 16. Der Gerechte fällt siebenmal, also immer wieder auf den Bauch und steht wieder auf. Aber Gottlose versinken im Unglück. Immer einmal mehr aufstehen, als wir fallen, weil das Ziel bleibt. Der Gottlose sagt, ich bin halt so, ich kann es nicht oder ich will es nicht und er gibt auf. Aber wir sind zum Sieg bestimmt. Das soll das Schlusswort sein vom Mittagessen. Jetzt haben wir erstmal eine Pause.